Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Hoffnung, Zuversicht, vorsichtiger Optimismus. Schaut man Richtung Brüssel, dann tauchen derzeit überall Stimmen auf, die eine Annäherung sehen auf dem EU-Sondergipfel. Ob da was dran ist, das werden wir erst erfahren, nachdem die Gespräche am späten Nachmittag weitergeführt werden. Aber auch auf den Finanzmärkten scheinen viele zuversichtlich zu sein. Man sieht es derzeit deutlich am Euro, der auf den höchsten Stand seit Monaten geklettert ist. Das sei vorweg schon mal verraten. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir noch auf eine andere Währung, das britische Pfund. Wie steht es da nach dem Brexit? Und der Hafen in Piräus wird ein Thema sein aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Also nichts mit Sonne, Meer und Fernweh. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Doch zunächst zum EU-Sondergipfel, der am Nachmittag in die nächste Verlängerung geht und bei dem aus Sicht vieler politischer Beobachter deutlich mehr auf dem Spiel steht als nur die Frage nach dem Geld, wer bekommt was, unter welchen Auflagen. Franka Welz hat einige Reaktionen zusammengetragen.
Schon vor Beginn des EU-Gipfels war klar, einfach wird das nicht. Das sieht auch Norbert Röttgen so. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und Kandidat für den CDU-Vorsitz.
Und dennoch ist das Ausmaß von einzelnen Egoismen einzelner Teilnehmer absolut erschreckend, enttäuschend und wird der historischen Aufgabe, vor der wir alle stehen, auch die Einheit Europas zu bewahren, nicht gerecht. Das ist mehr als enttäuschend.
So Röttgen im ARD-Morgenmagazin. Aus den sogenannten geizigen Vier, die sich gegen ihrer Ansicht nach zu großzügige Hilfen sperren, sind inzwischen fünf geworden. Neben Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark hat auch Finnland die Sparsamkeit für sich entdeckt. Diese Länder wollen, dass deutlich weniger Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds als nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgezahlt werden. Anstatt von 500 Milliarden Euro wollen sie diesen Anteil auf unter 400 Milliarden drücken.
Das ist zu wenig. Darum wurde das zu Recht auch abgelehnt. Darüber wird weiter verhandelt. Es muss am Ende etwas übrig bleiben, damit man dieser Jahrhundertaufgabe auch gerecht werden kann in Ländern, die das bislang noch nicht hinreichen können.
Ohnehin schon hochverschuldeten Ländern wie etwa Italien schlicht mehr Kredite zu geben, hält Röttgen für nicht sinnvoll. Denn dadurch würden diese Länder an den Finanzmärkten noch weiter geschwächt. Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag, Fabio De Masi, bezeichnete die festgefahrenen Verhandlungen im WDR als Trauerspiel. Viele Menschen in Europa sorgten sich aufgrund der Corona-Krise um ihre Existenz.
Und wir können diese Existenz natürlich nur sichern, wenn auch investiert wird. Denn wenn nicht investiert wird, dann werden noch mehr Unternehmen sterben, dann werden noch mehr Jobs vernichtet und dann werden übrigens auch die Schulden steigen, weil dann Steuereinnahmen wegbrechen. Insofern ist das eine sehr traurige Veranstaltung, der wir da gerade beiwohnen.
Ein weiterer Streitpunkt, ob die Auszahlung von Geldern mit Auflagen verknüpft wird. Auflagen seien grundsätzlich richtig, meint De Masi, aber es müssten eben auch die passenden sein.
Ich finde Auflagen falsch, bei denen gerade jene Menschen, denen wir mit feuchten Augen in der Krise Beifall geklatscht haben, zum Beispiel die Krankenschwestern, die es ja auch in Italien gibt, wenn die wieder die Kosten der Krise tragen, zum Beispiel durch Lohnkürzungen.
Stattdessen würde der linken Politiker lieber eine höhere Besteuerung von Vermögen oder großer Konzerne sehen. Norbert Röttgen von der CDU betont dagegen, es müsse sichergestellt sein, dass die Gelder für Reformen und die Verbesserung von Wirtschaft verwendet würden. Ein Scheitern des Gipfels ist für Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn keine Option. Denn, so Asselborn im SWR-Tagesgespräch,
wenn die Europäische Union in dieser Krise zu keinem Resultat kommen kann, dann glaube ich, dann zweifeln viele Menschen in Europa am Sinn der Europäischen Union.
Und auch für CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen steht in Brüssel deutlich mehr auf dem Spiel als Geld allein.
Sondern der Überlebens- und Selbstbehauptungswille der EU.
Der Druck könnte also kaum höher sein.
Franka Welz über die Verhandlungspause in Brüssel beim EU-Sondergipfel, der ja so die ursprüngliche Planung schon längst zu Ende sein sollte. Was bedeutet dieser Stillstand für die Anleger an der Börse, die ja mit großen Erwartungen auf die Gespräche geschaut und vor allem auf ein Ergebnis gewartet hatten? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main mit unserem werktäglichen Blick auf das Börsengeschehen bisher. Wie sieht es also aus, Frau Werle? Was bedeuten die 10 Verhandlungen für den Start an der Börse in die neue Handelswoche?
Gut, dass die Verhandlungen nicht einfach werden würden, davon ist man auch hier an der Börse ausgegangen. Im Minus hat der DAX den neuen Handelstag begonnen, steht aber jetzt ein 0,5% höher bei 12.987 Punkten. Man darf halt auch nicht vergessen, der DAX hat die vergangene Handelswoche mit einem deutlichen Plus beendet. Das war der dritte Wochengewinn in Folge und angesichts der äußeren Rahmenbedingungen wollen viele Anleger halt etwas vorsichtiger agieren.
Und diese Verzögerung, jetzt hätte ich fast gefragt, schadet die dem Euro? Dabei habe ich ja am Anfang schon verraten, er klettert ja. Wo steht der Euro und gewinnt dadurch das Gold?
Ja, der Euro wirklich deutlich im Plus. Er kostet jetzt 1,1456 Dollar und die Feinunze Gold, auch die ist teurer geworden, 1,813,24 Dollar.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen?
Die haben sich verbilligt bis 69 Cent. Die Umlaufrendite ist von minus 0,48 auf minus 0,46% gestiegen.
Während Brüssel pausiert, gab es aus Tokio Konkretes, nämlich neue Konjunkturdaten. Und die klingen überhaupt nicht gut. Wie werden die auf dem Börsenparkett diskutiert?
In Japan sind die Exporte in der ersten Jahreshälfte so stark eingebrochen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Besonders deutlich waren die Verluste im Handel mit den USA. Ich habe kurz vor der Sendung mit Ulrich Carter, dem Chefvolkswirt der Deka Bank, über diese schlechten Konjunkturzahlen aus Japan gesprochen. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, was sind denn die Gründe für den Einbruch? Hängt das wirklich alles mit den Folgen der Corona-Pandemie zusammen? Und hier ist seine Antwort.
Ja, das sind die Folgen, wie sie sich auch an jeder anderen Ecke der Weltwirtschaft zeigen. Insgesamt für das erste Halbjahr die Bilanz des schlechtesten Exportjahres für die Weltwirtschaft insgesamt, aber auch Produktionsjahres seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Die Autohersteller hat es besonders hart getroffen. Ist das ein schlechtes Omen auch für uns?
Ja, es ist ein Phänomen, was die gesamte Industrie betrifft. Die Autohersteller leiden zusätzlich unter dem Wandel der Technologie. Das ist allerdings nur noch eine zusätzliche Belastung. Die Probleme kommen eigentlich auf die gesamte Industrie weltweit zu, insbesondere wenn ganze Regionen, in denen die Pandemie nicht eingegrenzt werden kann, wegfallen als Nachfrager. Und das ist zurzeit mit vielen Schwellenländern leider der Fall.
Japan steckt tief in der Rezession. Es ist von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg die Rede. Dabei tun ja Regierung und Notenbank vieles, um die Wirtschaft in Japan in Schwung zu bringen, scheinbar ohne großen Erfolg. Was läuft denn da schief?
Es ist natürlich nicht möglich, sich jetzt vor Augen zu halten, was passiert wäre, wenn es die Regierungsprogramme zur Nachfragestützung oder auch die Notenbankintervention nicht gegeben hätte. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass dies uns in eine Welt gebracht hätte, wie sie in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert in der großen Weltwirtschaftskrise mit Schrecken zur Kenntnis genommen werden musste, nämlich eine Depression, ein Rückgang der Produktion um 10-20%, aber das auf viele Jahre hinaus. Und das ist wahrscheinlich durch die Regierungsprogramme verhindert worden. Dazu müssen wir jetzt die Erholung beobachten.
Die Japaner waren ja mal richtig gut, was Innovationen betrifft. Setzt man jetzt auf die falschen Pferde oder bekommen wir möglicherweise gar nicht richtig mit, was im Land passiert?
Nun, Japan ist nach wie vor ein hochentwickeltes Industrieland, auch mit einer extremen Qualität, was die Produktion im Industriebereich angeht. Japan leidet eben unter der Alterung der Gesellschaft. Eventuell ist das Land ein Vorbote dessen, was in allen Ländern zu Problem wird in den nächsten Jahren, wenn die Alterung dort ankommt, wo sie in Japan jetzt schon ist.
In der zweiten Jahreshälfte soll es wieder besser werden. Von einem rasanten Aufschwung aber wohl keine Spur. Macht Ihnen das Sorge, was da in Japan passiert?
Nun, auch das ist eine Entwicklung, wie sie in allen anderen betroffenen Ländern ebenfalls zu verzeichnen ist. Der Einbruch ist so tief, dass selbst eine starke Erholung, die wir jetzt in den Wirtschaftsdaten erleben, sehr lange benötigt, um allein das Produktionsniveau von vor Corona zu erreichen. Nach unseren Berechnungen wird das etwa in Mitteleuropa, auch in Japan im Herbst nächsten Jahres sein. Und das ist noch sehr lange hin, geschweige denn all die Unsicherheiten, die sich um die Gesundheitskrise selber noch ranken. Eventuell wird Japan ja noch Schlagzeilen machen, damit dass die Olympischen Spiele auch im nächsten Jahr abgesagt werden müssen.
Das sagt Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DekaBank.
Ja, soweit eine Einschätzung zur Wirtschaft in Japan, nachdem die Exporte des Landes im ersten Halbjahr so stark eingebrochen sind, wie seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. Keinen Einbruch, aber doch einen deutlichen Rückgang gab es beim Medizintechnikkonzern Philips. Wie, Frau Werle, reagieren die Anleger?
Die schauen eher auf die positiven Seiten in den Bilanzzahlen. Umsatz und Ergebnis sind im zweiten Quartal zwar zurückgegangen, aber längst nicht so deutlich wie befürchtet. Beatmungsgeräte, Patientenmonitore, das sind ja alles Produkte, die in diesen Zeiten stark nachgefragt waren. Die Produktion von Beatmungsgeräten etwa hat sich in den vergangenen Wochen verdreifacht. Ja, und die Aktien von Philips zeitweise mehr als 6% im Plus.
Aus dem Bereich der Pharmakonzerne kommen heute mal wieder einige Nachrichten. Welche davon finden ein Echo bei den Anlegern?
Der Pharma-Riese GlaxoSmithKline steigt beim deutschen Biotech-Anbieter CureVac ein. Gemeinsam soll an Technologien und Antikörpern gegen Infektionskrankheiten geforscht werden. Die Mainzer Biotech-Firma BioNTech beliefert zusammen mit dem US-Partner Pfizer Großbritannien mit einem potenziellen Corona-Impfstoff. Also in der gesamten Branche, da ist momentan wirklich sehr, sehr vieles in Bewegung.
Führungschaos und Kungeleiverdacht. Die Commerzbank ist mal wieder im Gerede. Worum geht's?
Die Bundesregierung und der Finanzinvestor Cerberus hatten viel Redebedarf. Die beiden größten Aktionäre der Commerzbank hatten sich vor der überraschenden Rücktrittsankündigung von Vorstandschef und Chefkontrolleur intensiv ausgetauscht. Der Vorwurf, der Bund soll von der Attacke des Finanzinvestors gegen die Commerzbank gewusst haben.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Sie gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte der Welt, wenn nicht gar als das größte, die Initiative Neue Seidenstraße. Ein Projekt, das China angestoßen hat, um Handelswege weltweit zu vernetzen und zu verknüpfen, zum Wohle Chinas natürlich, aber auch zum Wohle derjenigen, die mitmachen, so zumindest das chinesische Versprechen. In Griechenland, genauer im Hafen von Piräus, da erreicht die Neue Seidenstraße europäischen Boden. Wie hat sich dort das Projekt bezahlt gemacht? Hat es sich bezahlt gemacht? Aus Athen berichtet Thomas Bormann.
Piräus, der größte Hafen Griechenlands und mittlerweile der größte Hafen des Mittelmeers. Beim Containerumschlag hat Piräus alle anderen Mittelmeerhäfen überholt. Im europäischen Vergleich liegt Piräus schon auf Platz 4, hinter Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Doch eigentlich ist Piräus gar kein griechischer Hafen, sondern ein chinesischer. Denn dem chinesischen Staatskonzern COSCO gehören inzwischen 51% der Aktien der Hafengesellschaft Piräus Port Authority. Schon vor mehr als 10 Jahren begannen die Manager von COSCO, die Regie im Hafen von Piräus zu übernehmen. Piräus ist der Umschlaghafen für Waren aus China. Hier legen die Ozeanriesen aus Fernost an. Die Container werden umgeladen auf kleinere Schiffe und zu Häfen in die Türkei, nach Italien oder Malta gebracht. Einige Container werden auf Züge verladen, um den gesamten Balkan und Mitteleuropa zu erreichen. Aber, so sagt Yorgos Vangelas, Experte für Schifffahrt und Hafenwirtschaft in seinem Büro in Piräus,
das Problem ist, dass die Bahnbetreiber in Griechenland nicht so effizient arbeiten, wie die Chinesen sich das vorstellen. Deshalb haben die Chinesen hier ihr eigenes Bahnunternehmen gegründet.
Auf der Internetseite dieses chinesischen Bahnunternehmens mit Zentrale in Piräus sind die wichtigsten Transportlinien schon eingezeichnet. Quer durch den Balkan über Belgrad und Budapest nach Wien und Frankfurt. Mit eigenen Frachtzügen auf dem bestehenden Bahnnetz. Außerhalb von Griechenland, zwischen Belgrad und Budapest, investiert China sogar schon in die Modernisierung der Bahnstrecke. So will China von Piräus aus Europa erschließen. Piräus als Einfallstor für chinesische Waren. Dabei hat Piräus einen geografischen Vorteil.
Through Greece, Asian goods can reach Eastern and Central Europe 7 to 10 days faster compared to other routes.
Auf einer Messe in Shanghai warb der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, auf dem Weg über Griechenland können asiatische Güter 7 bis 10 Tage schneller in Ost- oder Mitteleuropa ankommen, als wenn sie über andere Routen geliefert werden, etwa über die Häfen Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg. Ja, Ministerpräsident Mitsotakis ist großer Fan der neuen Seidenstraße. Er betont griechisch-chinesische Gemeinsamkeiten und holt dafür ganz weit aus. Griechenland und China seien einzigartig in der Welt, so Mitsotakis, denn sie hatten schon vor 2500 Jahren universelle Gelehrte hervorgebracht. Konfuzius in China, Aristoteles in Griechenland.
Konfuzius und Aristoteles.
Konfuzius und Aristoteles haben grundlegende Fragen erörtert zu Ethik, Moral und zum Ideal eines tugendhaften Lebens. Die Welt, einschließlich der politischen Führer, wäre heute sehr gut beraten, wenn die Lehren dieser beiden Philosophen wieder die Bedeutung erlangen würden, die sie verdienen.
Beim chinesischen Engagement in Piräus freilich geht es weniger um Ethik und Moral, sondern um Business und Gewinne. Mitsotakis aber hat keine Berührungsängste mit den chinesischen Investoren. Im Gegenteil, er ist dem Konzern Costco dankbar, dass er mitten in der tiefsten Wirtschaftskrise Griechenlands Milliarden in den Hafen von Piräus investiert hat.
It is an example of how
Es ist ein Beispiel dafür, wie mutig dieses chinesische Unternehmen war. Es hat genau zu jener Zeit in die griechische Infrastruktur investiert, als Griechenland den Ruf hatte, dass man dort lieber gar nicht investiert.
Hafenarbeiter in Piräus haben zwar immer wieder gegen die Privatisierung protestiert, aber unterm Strich habe sich die Investition auch für sie gelohnt, meint jedenfalls der Hafenexperte Yorgos Vangelas. Piräus sei im Gegensatz zu früher international konkurrenzfähig und
die Zahl der Arbeitsplätze ist enorm angewachsen, vor allem im Containerterminal selbst, aber auch rund um den Hafen. Da sind Logistikfirmen entstanden, Lagerhäuser, Zollagenturen und Ähnliches. Aber der Punkt ist, wir könnten rund um den Hafen noch viel mehr Arbeitsplätze in Griechenland schaffen.
Wir müssen die Container, die hier ankommen, nicht einfach umladen, meint Yorgos Vangelas, sondern wir müssen sie aufmachen und die Waren darin weiterverarbeiten, so wie in den nordeuropäischen Häfen.
In Antwerpen gibt es eine ganze Autofabrik im Hafen. Die Teile, die kommen aus aller Welt an und sie werden dann in Antwerpen zusammenmontiert. Das ist Wertschöpfung. So kriegt man zusätzliche Arbeitsplätze. Aber so etwas haben wir hier in Griechenland nicht.
Noch haben wir das nicht, fügt Yorgos Vangelas an und hofft, dass mehr Investoren nach Piräus kommen, um im Hafen zu investieren. Und zwar aus allen Teilen der Welt, nicht nur aus China, um nicht völlig abhängig zu werden. Das Fazit des Hafen- und Schifffahrtsexperten Vangelas in Piräus: Die Chinesen haben aus dem abgewirtschafteten und heruntergekommenen Hafen Piräus einen modernen Container-Umschlagplatz gemacht, der sich weiterentwickeln kann. Also,
right now, actually as a Greek, as an economist, I can say that I am happy with this.
Stand jetzt, als Grieche, als Wirtschaftswissenschaftler, bin ich glücklich mit dem Hafen, sagt Yorgos Vangelas.
Thomas Bormann blickte auf den Hafen von Piräus im Zusammenhang mit dem Infrastrukturprojekt von China, der Initiative Neue Seidenstraße. Zunächst einmal wird zusammen gegessen. Das soll ja durchaus entspannend wirken. Mit einem Dinner werden die Unterhändler der EU und Großbritanniens, Barnier und Frost, heute die neue Runde über ein Brexit-Anschlussabkommen einleiten. Gespräche, die sich derzeit eher im Kreis zu drehen scheinen. Der Austritt aus der EU, die Suche nach einem neuen gemeinsamen Nenner beim Miteinander. Welche Folgen hat das eigentlich auf das britische Pfund, das ja mal eine Weltleitwährung war? Kann es die Rolle zurückgewinnen? Bianca von der Au hat sich mal alles rund um die britische Währung genauer angeschaut.
Das Pfund Sterling war einmal die Weltleitwährung, als die Briten noch ein Weltreich beherrschten. Dann wurde es vom Dollar abgelöst. Immerhin ist das Pfund noch das älteste Zahlungsmittel der Welt, das noch im Umlauf ist. Und nun das. Erste Analysten vergleichen das altehrwürdige britische Pfund bereits mit Schwellenländerwährungen wie dem mexikanischen Peso. Grund sind jüngste Kursschwankungen. Die haben aus Sicht von Antje Prewke, Devisenanalystin bei der Commerzbank, aber eine spezielle Ursache.
In, ich sag mal, sehr volatilen Zeiten und großen Ereignissen kann jede Währung stark schwanken, egal ob es eine der Industrieländer ist und eine der Schwellenländer. Aktuell ist es ganz einfach so, dass die Risiken im Pfund aufgrund des Brexits hoch sind, aber mit einer Schwellenländerwährung möchte ich das Pfund ungern vergleichen.
Gehört Großbritannien doch immer noch zu den 5 größten Volkswirtschaften der Welt? Dennoch sind die Briten besonders hart vom Coronavirus getroffen. Premierminister Johnson hatte erst sehr spät mit Maßnahmen zur Eindämmung des Virus reagiert. Großbritannien hat europaweit die meisten Toten durch Corona zu beklagen. Da käme ein harter Brexit zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, sagt Devisenexpertin Prevke.
Dann haben wir natürlich noch das Risiko generell, dass wenn ein harter Brexit kommt, dass die wirtschaftlichen Probleme, die über Corona schon kommen, verstärkt werden, weil die Unternehmen haben ja auch schon sehr viele Probleme, mit denen sie kämpfen müssen seitens der Corona-Pandemie. Es ist ein starker Wirtschaftseinbruch auch in Großbritannien. Und das sind Punkte, die letzten Endes auf einmal auf das Pfund einprasseln und es unter Druck setzen.
Besonders sichtbar wurde das schon Mitte März, als Corona mit voller Wucht an den Aktienmärkten einschlug. Da schwankte auch das britische Pfund. Der Kurs fiel innerhalb kürzester Zeit von 1,20 Euro auf 1,08 Euro. Mittlerweile ist es wieder leicht gestiegen. Sonja Marten, Leiterin Devisenhandel bei der DZ Bank, rechnet damit, dass das Pfund nach einem harten Brexit wieder fallen wird.
Wenn es also tatsächlich keine Einigung gibt, dann glaube ich, dass das Pfund deutlich, deutlich schwächer werden wird. Also wir reden hier sicherlich im Kursverhältnis von nochmal 5-10% Verlusten für das Pfund. Gegenüber dem Euro ist es vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt. Gegen den Dollar könnte es natürlich deutlich mehr werden. Da ist dann auch kurzfristig mit sehr hoher Volatilität zu rechnen. Aber wie gesagt, das ist in dem Fall, dass es eben zu keiner Einigung kommt.
Im Welthandel spielt das britische Pfund übrigens schon lange eine Nebenrolle. Das sieht man auch an den Währungsreserven der Notenbanken. Sie halten derzeit zu etwa 60% Dollar und um die 20-25% Euro vor. Der Anteil des britischen Pfunds als Währungsreserve liegt im einstelligen Prozentbereich.
Das britische Pfund unter Druck, Bianca von der Au berichtete. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es überwiegend erneut um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard, dieses Mal besonders um dessen Verbindungen zur Politik.
Wirecard, das stehe inzwischen für eine Melange aus Tricksen, Täuschen und Tarnen, notiert die Augsburger Allgemeine. Damit hat man also am besten nichts zu tun, schon gar nicht als Politiker oder Ex-Volksvertreter. Doch im Wirecard-Dunst tauchen immer neue Namen, wie jener der Ex-CSU-Lichtgestalt zu Guttenberg auf. Als Geschäftsmann scheint er nicht das beste Händchen zu haben. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Das Bundeskanzleramt hat sich im Herbst 2019 rund um eine China-Reise der Kanzlerin für den Zahlungsabwickler eingesetzt. Merkel selbst hat vorher mit dem früheren Wirtschaftsminister zu Guttenberg gesprochen, der Wirecard bei dessen Expansion nach China beriet. Das ist mit Sicherheit nichts, worauf das Kanzleramt im Nachhinein besonders stolz sein könnte. Es ist aber normal, einem deutschen DAX-Konzern im Ausland ein wenig Schützenhilfe zu geben. Die Kanzlerin muss sich also keine Sorgen machen. Bei Finanzminister Scholz sieht das schon deutlich anders aus. Viele wollten halt nicht sehen und nicht hören, glaubt der Tagesspiegel aus Berlin. Möglicherweise auch in der Politik und bei den Finanzmarktaufsehern nicht. Denn Wirecard war eben eine deutsche Wunderwaffe in der schönen neuen Welt der Digitaltechnik. Da konnte nichts sein, was nicht sein durfte. Der Glaube an den globalisierten Turbokapitalismus mit seinen irrwitzigen Chancen, gepaart mit dem Rausch der Digitalisierungsmanie, auch daraus hat sich der Fall Wirecard ergeben. Unabhängig vom möglichen Ausgang der Beratungen ist die Süddeutsche Zeitung mehr als enttäuscht vom EU-Billionengipfel in Brüssel. Er ermöglicht eine ehrliche Bestandsaufnahme des Zustands der Europäischen Union. Mit beklagenswert ist er noch milde umschrieben. Auch wenn alle 27 Regierungschefs das Wort Europa auf den Lippen tragen, von einer Union ist wenig übrig geblieben. Wer mit Abstand, etwa aus den USA oder China, auf den Club der europäischen Staatenlenker schaut, wird sich verwirrt fragen, ob dieser Kontinent seine Prioritäten im Griff hat. Die Antwort hat er nicht. Das Wiederauferstehungsprojekt Rettungsfonds gerät so zum Dies Irae, zum Tag des Zorns, über unterschiedliche und nicht mehr zu vereinende Regierungs- und Lebensmodelle in Europa.
Und mit dieser ernüchternden Europa-Bilanz endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Stefan Römermann begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über Pop-up-Party-Zonen. Da wird dann auch gleich erklärt, was das ist. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.